Heute werdet ihr endlich mal sehen, was dieses Format wirklich alles kann. Und ihr lernt einen unfassbar sympathischen Menschen kennen, der 90 Minuten spielt und nur 1 Kilometer läuft.
Musste machen.
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 Musste
machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der Amateurfußball in allen Formen und Farben wird hier besprochen und wir versuchen aus diesem Format alles rauszuholen, was drin ist. Heute machen wir einfach mal eine geile Auslosung. Dazu brauchen wir natürlich Danny Piele, der dazugehört. Moin Danny.
Guten Morgen, lieber Stefan.
Mein Name ist Stefan Michme und neben uns ist der Typ, von dem ich gerade gesprochen habe. Guck mal, wir haben es geschafft, einen Mann von 3,07 Meter neben einem Mann von, also ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, dass ich jetzt zeige, wer der Große und wer der Kleine ist, neben einem Mann von 1,32 Meter zu setzen, Roman Lacqua, 25 Jahre alt, bei Fortuna U19-Trainer und auch sonst Nachwuchstrainer. Außerdem bist du im neuen Fußballverbandsausschuss vertreten für Nachwuchs und wir sind heute hier, weil wir den FSA-Vereinspokal auslosen wollen zunächst und dann ein bisschen über Nachwuchsarbeit sprechen wollen. Eine komische Sitzposition, guckst du mich mit Absicht nicht an oder ist das jetzt, weil du einfach so sitzt oder weil du Danny so hübsch findest? Du darfst jetzt antworten.
Das Bild im Hintergrund von Danny fasziniert mich aus seiner Schönebeck-Zeit auf jeden Fall.
Ja, das habe ich ungefähr von 7 Vereinen, kannst dir eins mitnehmen.
Kann ich bei uns aufhängen.
7 ist noch untertrieben, wir wissen alle, dass du ein zweistelliger Söldner bist. Ansonsten werden wir das so machen. Erstmal fangen wir mit der Auslosung an.
Genau, wir fangen an. Hast du gesagt, dass Roman von Fortuna vom SV Fortuna Magdeburg hier ist?
Habe ich gesagt.
Ich möchte mal Fortuna 2000 sagen, weil das so bei mir im Kopf ist.
Aber da warst aber du 6, als es Fortuna 2000 gab.
Ja und?
Ja, was standst du, da wolltest du da das Logo küssen, oder was? Wenn ich mal groß bin, nachdem ich 7 andere Vereine geschröpft habe, gehe ich auch zu Fortuna 2000.
Als Fußballromantiker und Historiker beschäftigt man sich ja damit und Fortuna 2000 war ja mal kurz davor, irgendwie die Nummer 1 in ganz Sachsen-Anhalt zu werden.
Das war ein wirklich krasses Projekt.
Ganz nah ran. Also von daher finde ich das faszinierend und ich mag ja Projekte, wie ihr wisst. Ja,
kann man auf jeden Fall nur empfehlen, gibt glaube ich in der MDR-Mediathek Doku darüber, wie das damals gewesen ist, die wirklich toll ist, insbesondere weil viele Leute, die damals da mitgespielt haben, mit denen ich dann hatte ich die Ehre, dann auch auf dem Platz zu stehen. Inklusive der Trainer der ersten Herren. War Hannemann nicht damals auch dabei? Nee, oder war der war nicht dabei? Nee? Ja, war nicht einer der einzigen, die nicht dabei waren. Aber mit dem bin ich mal deutscher Taximeister geworden. Ja. Verstehst du?
Habt ihr alle pünktlich an?
Im Kegel.
Die Gäste.
Ihr Säcke. So, wir fangen an mit der Auslosung. Es geht um D-Jugend, um C-Jugend, um B-Jugend und um A-Jugend. Wir fangen mit welcher an?
Wir fangen mit der D-Jugend an. FSA-Vereinspokal. Warum Roman auch vor allem heute mit da ist, weil er unter anderem neu im Jugendausschuss ist. Da kommen wir aber später zu. Deine Mannschaften oder Mannschaften aus deinem Verein sind nicht dabei.
Korrekt.
Deswegen können wir ja ganz entspannt frei auslosen. Da reden wir später darum, ob der Nachwuchsleiter bei Fortuna auch vakant ist mittlerweile. Mit dabei hier im Raum auch die Aufsicht aus dem Jugendausschuss, Florian Höse, der das Ganze mit begutachten wird, dass das auch alles funktioniert.
Wenn ihr euch fragt, warum man Florian nicht sieht.
Er sitzt hinter mir. Nein.
Sag du mal, Roman, warum sieht man Florian nicht?
Das ist ein bisschen zu klein hinter Danny, würde ich sagen.
Okay. Der sitzt, wenn er genau hinguckt, irgendwo hinter Danny ist er.
Genau. Wir fangen an mit der D-Jugend. Wir werden jeweils, also wir haben 4 Kugeln mit drin. Wir haben die Teams Sangerhausen, VfL Halle, Arminia Magdeburg und Börde. Alles 4 Verbandsligamannschaften. Das heißt, was die Mannschaft, die wir als erstes ziehen, hat dann dementsprechend auch Heimrecht. Und ich würde jetzt sagen, wir packen die Lose rein und starten mit der D-Jugend. Gut versiegelt auf jeden Fall.
Danny hat heute extra darauf bestanden, weil er sozusagen der Erziehungsbeauftragte hier ist. Dass er alleine sitzt und auch Zeit hat.
Wir haben die D-Union drin. Roman, du darfst einmal kurz ziehen und dann schauen wir uns das mal an.
Erstmal mischen.
Mischen wäre nicht schlecht. Mischi.
Deshalb haben wir auch Roman eingeladen, weil er der Einzige ist, der ohne seinen Sitz zu verändern mit seiner Hand an diesen komischen Topf kommt.
So, wir haben im Angebot.
Okay. Lustigerweise gleich.
Der MSV Börde, Verbandsliga, in dem Fall erster Halbfinalist. Roman, weiter geht's. Und auch gleichzeitig, wahrscheinlich, wenn die Spiele stattfinden an dem Wochenende, wie es aktuell aussieht, noch auf dem Kunstrasen. Gegen. VfB Sangerhausen. ehemaliges Verbandssiegerduell der Herren jetzt auch im D-Jugend FSA Vereinspokal. Los, Roman, weiter geht's. Heimspiel für SV Arminia 53 Magdeburg. Nein, Spaß beiseite. Auerster Verbandssieger, dementsprechend mit Heimrecht. Und jetzt müsste rein theoretisch, wenn man uns nicht alles täuscht in der Kugel, weißt du es? Ja, Fanfrage. Der VfL Halle 96, auch mit einem Auswärtsspiel. So, D-Jugend haben wir perfekt, Vereinspokal, FSA-Vereinspokal. Wir haben ein Heimspiel von MSV Börde gegen VfB Sangerhausen und Arminia Magdeburg hat ein Heimspiel gegen VfL Halle in der D-Jugend. Was sagst du zu den Paarungen?
Müssten alles vier Teams aus der Meisterrunde sein, die sich, glaube ich, dieses Jahr schon ordentlich präsentiert haben, von daher.
Also dementsprechend auch zu Recht in der D-Jugend im Halbfinale. D-Jugend qualifiziert sich dann nicht weiter, sondern bleibt dann beim Landespokalsieg, also die beste Pokalmannschaft aus dem Jahr. Gibt es keine weiterführenden Pokale, richtig?
Genau, bekommen nur ihren Titel und können sich darüber freuen. Ja,
was heißt denn hier nur?
D-Jugend Landespokalsieger, sensationell.
Außerdem eine schöne Trophäe wahrscheinlich, ein paar Medaillen. Und eine schöne Erinnerung.
Okay, starten wir rein in die C-Jugend. Dort haben wir ein Regionalligist vom HFC dabei, Weißenfels aus der Verbandsliga, Halberstadt aus der Verbandsliga und ein Landesligisten, der allerdings noch das Viertelfinale gegen FCM austragen muss. In dem Fall auch Regionalligist. Packen wir mal rein. C-Union steht auch gut beschriftet drauf.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie unwohl fühlst du dich? Geht's?
Geht. Die Sitzposition könnte ein bisschen besser sein.
So, jetzt was?
Die Sitzposition könnte schöner sein.
Das du, wird vielleicht besser. Mit meinen Beinen bis unter auf dem Boden.
Jetzt können wir in der Zählung schon mal ein erstes sozusagen Derby herbeiführen. Schauen wir mal, ob Stefan da
gut die Kugel öffnet. Ich habe sonst Kugel nichts damit zu tun, du
Weißenkopf. SSC Weißenfels, dementsprechend als Verbandsligist auch jetzt safe mit einem Heimspiel.
Nicht zwingend, wenn Poststünder weiterkommt.
Oh Mann, ich wusste, die Brücke, die ich hier baue, die meisterst du auch wirklich hervorragend.
Oh, bin ich froh, dass du da bist. Endlich mal einer, der Danny auch sagt, pass mal auf, Digi.
Hallische FC. Also, erster Halbfinale, SSC Weißenfels, Hallische FC. Spannendes Duell, auch kurze Wege, das ist auch ganz gut, denke ich.
Lustigerweise ist das das Erste, woran ich gedacht habe, dass die Trainer und Trainerinnen sich wahrscheinlich freuen, dass die Wege kurz sind. Und die Eltern wahrscheinlich auch, weil die Eltern ja auch unterwegs sind.
Hier haben wir VfB Germania Halberstadt.
Mhm. Naja, jetzt ist leicht.
Genau. Bei der Paarung ist es dann tatsächlich so, je nachdem, wer dann weiterkommt, wird sich dann das Heimrecht ergeben. Kommt Post Stendal aus der Runde weiter, wenn es jetzt hier auch drin ist. Genau, Sieger aus Post Stendal versus 1. FC Magdeburg wird dann Halberstadt ein Heimspiel haben. Wenn es gegen FCM geht, sollte Post Stendal weiterkommen, wird Post Stendal das Heimspiel haben gegen den VfB Germania Halberstadt.
Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass hier bei dem Spiel Post Stendal weiterkommt?
Ja, Fortuna ist auch in Runde 1 bei Poststände ausgeschieden, von daher mal schauen, was da geht im Heimspiel.
Ich höre da einen Wunsch, damit sich eure Niederlage ein bisschen besser dann anfühlt im Nachhinein.
Durfte ja letztes Jahr ein paar Jungs zum FCM trainieren bei der Landesauswahl, von daher kenne ich ihn das schon.
Du kennst sie alle.
Ja, also, wenn alles normal läuft an dem Tag, wird FCM das Spiel sicherlich sehr deutlich gewinnen, aber du weißt ja, Pokale haben die eigenen Gesetze.
Oh, jetzt hast du ich habe versucht, es neutraler auszudrücken, aber Danny hat mal wie üblich einen rausgehauen. Ja. Das ist wieder so ein Spruch, den man in die Kabine hängen kann.
Am Pokal-Halbfinale war ich immer on fire, deswegen kann ich das immer sagen, der Halbfinals.
Ja, und bei Finals? Ja. Wie war das? Viermal Anstoß, viermal Ballbesitz.
Ich sag immer noch.
Vier Ballkontakte.
Ja, so ungefähr. Nee, aber das ist sowieso normal bei Danny. Das ist jetzt nichts Besonderes.
Wir haben ja 4-0 verloren und ich hatte ja den 5-mal Anstoß. Also bleib bitte sachlich. Ja. Okay, Roman, Spiele, denke ich, wenn alles normal läuft, kann man sich ja schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen, wird es wahrscheinlich auf dem Finale hinauslaufen, FCM, HFC. Natürlich traue ich Weißenfels auch eine kleine Überraschung zu. Ich glaube, im Nachwuchs auch sehr ambitioniert. Von daher freue ich mich auf die Spiele. B-Junioren. Zago.
Du kannst reinkippen, dann kann ich sagen, wer da dabei ist.
Genau.
Da haben wir einmal die siegreiche Mannschaft aus der Begegnung Lok Stendal gegen VfB Germania Halberstadt. Dann ist der erste FCM als Bundesligist mit dabei, HFC als Bundesligist mit dabei. Und dann muss eine zweite Partie noch ausgetragen werden, bevor wir wissen, worum es geht. Und das wäre der Verbandsligist VfL Halle gegen ebenfalls Verbandsligatruppe VfB Sangerhausen. Da ist also noch ein paar, da sind noch ein paar Variablen drin.
Roman, mal eine Fachfrage. Ich hoffe, dass das jetzt hier keine wie soll man sagen, keine Falle ist. Bundesliga FCM, Bundesliga HFC, B-Union Vereinspokal, hatten die bis dahin Freilose oder sind die einfach schon am Spiel schon ausgetragen?
Der HFC hat gestern Abend erst gespielt beim VfB Ottersleben und kam sogar erst 3-2 nach Verlängerung weiter.
Ja.
Oh. Aber bis zu der Runde müssten sie Freilose gehabt haben. Da sind jetzt erst eingestiegen.
Gegen wen hat der FCM gewonnen? Roman?
Bei Fortuna Leisling, Spielgemeinschaft Zeitz, letzte Woche, glaube ich, 3-0. Also auch relativ eng, aber da sind auch, der FCM ist auf jeden Fall mit U16 angetreten in der Runde. Nicht mit der U17-Mannschaft.
Im mehreren Jahrgang.
Genau.
Okay. HFC stimmt gestern Abend weitergekommen, das hatte ich kurz im Austausch vor der Sendung noch. 3-2 am Otto in Ottersleben.
Nach gut. Verlängerung erst.
Verlängerung erst.
2-0 Führung erstmal verspielt.
Ja.
Also Ottersleben fast das kleine Wunder geschafft.
Okay, wann fällt das 2-2?
Ich glaube, kurz vor Schluss erst.
Klassische Pokalbegegnung.
Sag ich doch.
Stark.
Alles kann, nichts muss. So, Roman, einmal durch.
Misch mal nochmal.
Einmal durchmischen.
Bevor du hier wieder eine Parship-Sendung draus machst, denn denn das für ein Mist, ey.
Parship ist so deine Alterstasche.
Ich sehe da immer nur Plakate. Also.
Erste Los, was wir ziehen, VfB Halle 96 versus VfB Sangerhausen. Das heißt, der Sieger aus diesem Spiel wird treffen auf. Roman, einmal mixen. Beides Verbandsligisten. Auf den hallischen FC, DFB-Nachwuchsliga. Das heißt, der Sieger aus der Partie VfB Halle, VfB Sangerhausen, hat Heimrecht gegen den HFC. Sieger Lok Stendal versus Germania Halberstadt, auch beides Verbandsliga. Dementsprechend auch safe ein Heimspiel.
Gegen
den ersten FC Magdeburg. Wisst ihr, was jetzt das Auffällige ist im zweiten Pokal jetzt, also quasi nach C-Jugend, dass man beide Nord-Süd-Duelle irgendwie, dass sie das ausspielen und krass. Ja, die einen sagen gut gelost, die anderen sagen schade, dass es nicht im Halbfinale so ist. Ich glaube, als Underdog freust du dich, wenn die sich irgendwie gegenseitig im Halbfinale aus dem Weg gehen. So war es ja auch selber, als ich gekickt habe, wenn die natürlich jetzt dann so verteilt sind. Hat man ja trotzdem als Underdog die Chance, da weiterzukommen. Und gerade so Halberstadt, Lok Stendal, ich glaube schon, dass das kein Selbstläufer wird für den ersten FCM. Also, FCM spielt gegen den Sieger aus Lok Stendal, Germania Halberstadt. Und der HFC hat ein Auswärtsspiel bei dem Sieger aus VfL Halle gegen den VfB Sangerhausen. Deckel drauf, B-Jung-Vereinspokal.
Kommen wir zur letzten Runde. Das wäre dann jetzt das Halbfinale im Vereinspokal des FSA. Der A-Junioren, da sind mit dabei Arminia, 53 Magdeburg, Union Sandersdorf. Dann gibt es hier noch zwei Partien, VfL Halle gegen den ersten FCM. Und siegreiche Mannschaft aus der Partie Lok Stendal gegen den HFC. Zweimal ein Verbandsliga gegen so ein Bundesliga-Duell.
Auch weite Fahrtwege, also HFC, Stendal sind bis locker auch 1,5 Stunden unterwegs.
Mit Glück.
Ja, Union Sandersdorf weitergekommen, wenn ich mich nicht irre, am Wochenende bei dem aktuellen Führenden der Verbandsliga, bei Germania Halberstadt und Arminia Magdeburg in jetzt Mertendorf weitergekommen, kann das sein? Da kann ich mich dran erinnern, dass ich das gelesen hatte. Ja, schau mal rein, misch noch einmal durch und dann gucken wir mal, wie sich hier verteilt.
Ich bin über deine Vorbereitung, Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, das zum ersten Mal den Ort Mertendorf gehört.
Kannte ich vorher auch nicht.
Wahnsinn.
Kannte ich vorher auch nicht, aber sowas merkt man sich dann tatsächlich, weil es halt so selten vorkommt.
Und so eine schöne Fahrt war für Arminia. Mal was vom Land gesehen. Was vom Land gesehen auch.
Okay. Union Sandersdorf, Verbandsliga. Können wir jetzt schon sagen. Safe ein Heimspiel. Wird man sich freuen auf der schönen Anlage bei Union?
Ja. Ich finde die Anlage wirklich gut, da würde ich gern mal duschen.
Andersrum wäre nicht schlecht.
Und, ich war gerade unter der Dusche.
Sandersdorf spielt gegen den Sieger aus VfL Halle 96 versus 1. FC Magdeburg.
Ja. Das wäre jetzt wirklich witzig, wenn irgendwer von Union der Sandersdorf das sieht und sagt, Schiffer, kein Problem.
Ja, komm noch mal vorbei.
Komm noch mal vorbei, wenn du dir die 10 € Sprit an den Nagel hängst hier, darfst du mal umsonst bei uns duschen.
Wir haben hier den Sieger Lok Stendal versus Hallischer FC. Hier müssen wir jetzt aufpassen, wer jetzt dann tatsächlich da denn weiterkommt. Wird dann jetzt spielen gegen... Das müsste, wenn ich alles zusammengerechnet habe, Arminia Magdeburg sein. Perfekt. Heißt, wir haben das Spiel... was war es davor? Entschuldigung.
Sandersdorf.
Genau.
VfL Halle 96 oder den 1. FC Magdeburg.
Genau, und jetzt Arminia definitiv safe, ein Auswärtsspiel gegen den Sieger aus. Jetzt muss ich kurz rüber gucken.
Genau.
Okay, ja. Wenn HFC weiterkommt, hat Arminia ein Heimspiel, da habe ich mich ein bisschen selber vertan.
Aber der sitzt doch neben dir, der Hösel, warum musst du dich da umdrehen?
Ja, ich war gerade durcheinander mit dir aus, genau. Also wir haben Lok Stendal, HFC versus Arminia Magdeburg, kommt der HFC weiter, hat Arminia ein Heimspiel, kommt Lok Stendal weiter, hat Arminia ein Auswärtsspiel. Soweit, so gut, gehen sich die wieder aus dem Weg, ja. Die beiden großen FCM und HFC in dem Fall. Ja, schauen wir doch mal rein. Was denkst du, was ist dein Highlight, lieber Roman?
Ich bin gespannt, wie weit Halberstadt in B und A-Jugend noch kommen kann. Also mit beiden Teams ja auch klarer Tabellenführer in der Liga, recht souverän. Ob sie da vielleicht dann auch noch für eine Überraschung im Halbfinale sorgen können.
Cool. Ich bin gespannt. Für mich der absolute Underdog Post Ständer in der C-Jugend. Mal gucken, was da so geht. Drücke ich ja mit dem Underdogs irgendwie so ein bisschen die Daumen. Ansonsten siehst du schon, dass gerade vorrangig Verbandsligisten, Schrägschicht dann halt die beiden höchst dotierten Clubs aus Sachsen-Anhalt da irgendwie überall mit vertreten sind.
Ist lustig, wenn ich das mit dem Underdog gesagt hätte, hättest du gesagt, du hast keine Ahnung von Fußball. Man muss nicht den, das ist, man muss immer die realistische Betrachtungsweise an den Tag legen und so.
Ich sag gerade im Juniorenfußball und in Anbetracht des Vereins, der da aus Stendal in diesem Halbfinale steht, oder in dem Fall ist ja noch ein Viertelfinale, ist das schon ein Underdog. Also ja. Post Stendal ist ja schon in Stendal, der.
Ich meinte, du hättest eine komische Romantik, so eine wenig fachmännische Romantik unterstellt wieder. Ja, okay. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Leute das auch gut finden, dass du sowas auch mal gezeigt hast heute hier so ein bisschen. Danny hat eine menschliche Ader, hättest du das gedacht?
Von den anderen Folgen her eher weniger.
Ja.
Roman, also wirklich, da kommen wir gleich zu. Ansonsten zum Abschluss, Roman, vielen Dank für dein gutes Händchen. Ich denke, es sind spannende Partien dabei.
Glaubst du, dass du Ärger kriegst von irgendwem oder sowas?
Herr Sandersdorf, Trainer in der A-Jugend, hatte sich schon gewünscht, zu Hause gegen Arminia zu spielen. Das konnte ich ihm leider nicht erfüllen, aber.
Ja, ist ja gut, das ist so.
Das wäre ja noch schöner.
Das ist gut, dass du so rumdrehst. Andersrum hätten wir jetzt ein Problem.
Ey, Sandersdorf, Trainer, guck mal, das ist, wenn du eine Partieauslosung bei Temu bestellst. Dann gehört dann drauf.
Okay, die Partien finden grundsätzlich am Wochenende 21. 22. März statt. Finde ich ganz cool, weil da finden auch die Halbfinals im Herrenbereich statt. Also in den, und ich glaube sogar Frauen, wenn ich mich nicht irre. Aufgrund einzelner Terminüberschneidungen kann es aber jedoch dazu kommen, dass die Spiele anders ausgetragen werden müssen. Da wird sich der Staffelleiter Axel Garz mit dem Verein abstimmen und da in den engen Austausch gehen, wann die ausgetragen werden können.
So, wo ist bei Roman?
Sind wir jetzt bei Roman. Haken dran an den FSA-Vereinspokal im Juniorenbereich.
Das erste Mal habe ich dich kennengelernt bei Fortuna oder getroffen, zumindest bewusst. Da warst du bei so einer Weiterbildung mit dabei.
Ja, Jugendleiterausbildung war das den Tag.
Ja, ganz genau. Das heißt, du bist also auch noch neben deinen ganzen Tätigkeiten auch noch so ein Ausbilder für Menschen, die im Jugendbereich arbeiten wollen.
Genau, Referent, Basiscoach, C-Lizenz manchmal und dann auch überfachlich, wie jetzt zum Jugendleiterzertifikat. Oder dann heute Abend auch direkt wieder eine C-Lizenz-Fortbildung.
Und die Variante ist, deine Motivation würde uns interessieren, in so jungen Jahren schon so viel Ehrenamtskram zu machen.
Ja, manches ist eher durch Zufall entstanden. Also das Traineramt durch die Motivation der eigenen Jugendtrainer damals. Dann jetzt die anderen Rollen, vor allem die beim Verband. Zum einen, wenn man mal gefragt wird, ob man sich vorstellen könnte, Referent zu sein oder dann eben auch bei der Landesauswahl als Co-Trainer mitzufahren. Für mich auch ein paar coole Einblicke dabei gewonnen. Und dann jetzt im Jugendausschuss vor allem die Motivation, dass ja in den letzten Jahren nicht alles so glatt gelaufen ist. Und ich denke, wir sollten das ein oder andere oder können es vor allem besser machen und sollten es auch besser machen, um in Sachsen-Anhalt weiterzukommen.
Hast du auch gerade gezuckt?
Nein.
Weil wenn einer... Nein, weil ich habe immer den Eindruck, wenn man dann mal so eine Formulierung nimmt, es ist nicht alles so glatt gelaufen, ich bin angetreten, weil ich für eine Optimierung oder sowas mit dabei sein möchte, dann habe ich immer Angst, dass das wieder anders ist, dass er jetzt wahnsinnig Ärger kriegt oder wir nicht die richtigen Nachfragen stellen oder so. Dabei ganz normale Aussage, oder? Eigentlich so aus unserer Sicht.
Ja, aus unserer Sicht kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe jetzt nicht, also ich habe zwar schon ein paar Sachen mitbekommen, war aber nicht so nah dran und so eine Ausschussauswahl läuft ja in der Regel auch dann in diesem Jahr so, dass man sich ja den Ausschuss auch zusammensucht mit Menschen, die vielleicht auch andere Ideen haben und vielleicht auch Sachen hinterfragen. Und ich denke, das finde ich die Aussage jetzt erstmal legitim, ob man die jetzt so, also ob ich die jetzt bestätigen kann. Ich kann die jetzt nicht bestätigen.
Nee, das können wir nicht, ja, ja.
Ich habe viele Sachen mitbekommen in den letzten 3 Jahren, in denen ich da bin. Und ich denke, dass wir da jetzt in dieser Legislatur dann einen Ausschuss haben, der aus meiner Sicht auch mit absoluten Fachleuten besetzt ist. Und ich glaube, das ist erstmal sehr, sehr positiv. Und halt neuer Schwung. Roman ist 25 Jahre alt. Neben seinen ganzen Ehrenamtstätigkeiten ist er auch noch bei der Landesauswahl mit dabei. Das kommt auch noch dazu. Jetzt zwei Tage in Osterburg gewesen. Nicht abgeliefert, aber zumindest dabei gewesen.
Willst du es präzisieren?
Ich denke, mit den Ergebnissen 0-3 gegen Berlin und 3-4 am zweiten Tag haben wir uns noch ganz gut präsentiert und spielerisch ein paar gute Akzente gehabt.
Aber nicht für so einen Berufsgewinner wie Danny Piele.
Das war auch wirklich Gemeinschaftslehrgang. Das war das Coole, einmal zusammen trainiert und noch eine Amtgestaltung zusammen, dass die Jungs sich mal noch ein bisschen neben dem Platz dann kennengelernt haben. Dass die 3 Tage, glaube ich, für die Jungs auch so einer persönlichen Weiterentwicklung wirklich gut waren.
Ich muss mal auch einen Eindruck für die Leute, die jetzt bei so einer Auswahl noch nie dabei waren. Also ich bin ja immer auch der Anwalt derer, die in der Kreisklasse und noch tiefer spielen.
Deswegen sage ich, ich bin halt bei so einem Auswahlturnier halt wirklich auch noch ohne Niederlage, ja.
Das ist ja alles gut und weißt schön. Ich wollte gerade, warum denn? Weil du da nie warst.
Weil ich den Übergang gebracht hast, wie die nicht dabei waren.
Weil das muss man wirklich sagen, ich war jetzt sehr oft da, auch für Berichterstattungen oder habe mal auch andere Sportler, die da in Osterburg trainiert haben, auch aus anderen Sportarten und so. Das ist natürlich unglaublich toll, wenn man da in diese Anlage ist, dann übernachtest du da ja auch wie so ein Hotelbesuch, dann rennst du da immer rum in den Schlappen und du siehst halt, selbst wenn du ganz junge Auswahlspielerinnen und Spieler hast, irgendwie, das ist ein komplett anderes Gefühl und ich glaube, dass die da auch nochmal so Rückenwind kriegen und wahrscheinlich als Trainer macht es auch Spaß, da dann zu arbeiten, oder? Perfekte Bedingungen.
Auf jeden Fall und also, da hat man ja im Gegensatz zum Vereinsfußball dann auch in den NLZ 3 Tage ja wirklich nur Fußball, also war jetzt auch wieder Freistellung von der Schule, dann die sicherlich die Jungs nacharbeiten müssen, aber man kann sich einfach mal 3 Tage nur darauf konzentrieren mit den 2 Einheiten am Tag, den Spielen, dem bisschen drumherum, für sich, was sich die Trainer dann Mühe geben. Und es waren ja auch wieder 4 Nicht-NLZ-Spieler dabei aus den Stützpunkten noch, die sich nochmal präsentieren konnten. Von daher eine
gute Sache. Welche Verein waren die 4 Spieler?
Weißenfels, Arminia, Dessau und Wernigerode.
Okay, wer hat überzeugt?
Ich glaube, der von Arminia hat schon noch überzeugt und auch der von Wernigerode war da dran. Auch für die anderen beiden Jungs merkt man, dass das Spieltempo dann einfach nicht so hoch ist in der Landesliga oder Verbandsliga. Aber auch die sind jetzt nicht untergegangen, auch nicht in den Spielen gegen Berlin.
Wie ist denn das bei so einer Auswahlmannschaft? Das ist ja schon ein Privileg, dabei zu sein. Wie sind die Eltern dann? Sind die mit dabei? Schlafen die mit da? Hast du dann irgendwie bei den Spielen noch so ein ambitioniertes Elternteil dabei, die auch mit reincoachen bei den Kindern?
Oh Gott. Nein, zum Glück nicht. Also das wäre das Schlimmste für uns draußen. Am Spielfeldrand war bloß an Tag 2 dann ein paar Eltern da, die ihre Jungs schon abgeholt haben. Siehst du ja am Spielfeldrand die Scouts der größeren Vereine, die hoffen da noch das ein oder andere Talent aus Sachsen-Anhalt mitzunehmen.
Ja, größeren Vereine heißt dann Richtung Berlin oder Richtung Wolfsburg? Oder?
Genau.
Ist das wirklich so, dass da welche stehen mit einem Notizbuch und einer Kamera und dann halt da Talente filmen aus Sachsen-Anhalt?
Also mit der Kamera nicht, aber auf jeden Fall mit einem Notizbuch und schauen, welche Spieler für sie interessant sein können.
Ach so, ich dachte, die machen so Highlight-Videos dann mit dem Handy, mit der Handykamera.
Das machen die Jungs selber mit der WO.
Ach, die können das von der WO dann kriegen, ja stimmt, genau. Natürlich. Wie kommen die nachher? Hacken die sich da rein oder stellt ihr denen das dazu?
Nee, die Jungs bekommen das natürlich. Ach also so, die Vereine, okay. Die Eltern.
Genau. Stell dir mal vor, so aus anderen Bundesländern gehst du da hin und dann hackst du dich in die Weh oder mit?
Ich glaube gar nicht, wie das ist. Also wenn du jetzt wirklich auch im Seniorenbereich unterwegs bist, da kriegst du dann Videos zugespielt von Spielern, die selber irgendwie so einen 30-Minuten Highlight-Clip machen.
Von sich selbst?
Von sich selbst, ja.
Das klingt ein bisschen aber nach einem Menschen, den
Also dazu muss ich zum Einordnen, reichen 30 Minuten nicht?
Ja. Damals wurde noch. Und da wurde auch noch nicht so viel gefilmt, oder? Zu deiner Spielzeit.
Die 700 Tore musst du erstmal auf eine Datenbank packen, ja. Also, was ich aber sagen wollte, ist, ich finde so eine Highlight-Clips halt immer geil, denn siehst du halt, ich hatte mal eins bekommen von, glaube ich, einem Südkoreaner oder einem Spieler aus Taiwan. Und dann siehst du halt diese Highlight-Clips und dann war wirklich irgendwie 7, 8 Situationen, wo er einfach random irgendwelche Moves macht, aber ohne Gegner, ohne Raumgewinn, über Linien überspielen und so weiter, aber einfach nur, wo er 3 Übersteiger macht, nach innen kappt und einen Rückpass spielt. Ja, so eine Dinger kriegst du dann, oder wenn er eine, keine Ahnung, da steht dann.
Wieso kriegst du sowas eigentlich?
Du, dies, das, Ananas.
Erzähl doch mal, warum du sowas kriegst. Was sollst du denn mit sowas anfangen?
Das stellst dir vor wie so ein Riesenmagnet. Ja, du gehst mit so einem Riesenmagnet durch die Stadt und irgendwie hast du immer irgendwas dran zu kleben. Ja, so ist das, wenn ich, es ist, ich kann es schwer beschreiben.
Ich habe dir eine Chance gegeben, da eine gute Antwort drauf zu geben. Ich fand die jetzt so Mittelding. Ja.
Okay, wir müssen nochmal einen feiern.
Ich wollte noch sagen, weißt du, warum es von mir keine Highlights-Clips? Weil die sind schwarz-weiß.
Ach so.
Und die müsste man aus dem DEFA-Studio holen und die sind genau neben dem Fach von Dick und Doof.
Ach so.
So sieht das dann aus.
Ich dachte, weil die Kamera zu hoch war und dann bloß ein kleiner Fleck auf dem Boden ist.
Bei mir siehst du noch, wie dann einer, wenn ich den weggegrätscht habe, so macht, du trittst immer nach.
Okay. Roman, eine Aussage hat mich gerade nochmal kurz abgeholt. Dich haben Jugendtrainer inspiriert. Zum einen, wer war das und vor allem wie, dass du selber Trainer wirst?
Damals bei mir im zweiten Jahr Jugend, Max Schönjanitz, bei Wadimir Emerz und Dennis Kreibe jetzt bei uns noch in der zweiten Herren. Einfach dadurch, dass man...
Scheiß Frage, kann ich hier zurück? Kann ich hier zurückziehen?
Kreiber hat dich inspiriert, ja, Trainer zu werden?
So sehr auf Augenhöhe einfach. Also ich hatte vorher auch noch so einen etwas älteren Knochen, der bei uns mal Geschäftsstellenleiter war. Manfred Bloch, der auch
ein guter Typ.
Ein gutes Training gemacht hat, zumindest für das, was er dann noch von Fußball als Idee hatte. Und dazu mal ein, zwei Väter noch oder dann auch andere Väter aus anderen Teams, die aber alle, waren halt keine Trainer in dem Sinn. Die haben viel von draußen laut draufgehauen und im Training klassisch einfach nur Passform, Torschuss spielen, so wie so ein altes Training halt früher war. Und aber auch einfach relativ autoritär dann noch in dem Sinn. Und danach dann dieses auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dann für eine C-Jugend. Das war so ein bisschen der Punkt zu sagen, dann ist eine Sache, die ich mir auch vorstellen kann und dann über die Jahre da reingerutscht und dann in alle anderen weiteren Ämter.
Aber meine Bloch war doch mal sowas wie Mr. Fortuna, oder?
Auf jeden Fall, ist auch heute noch öfter zugucken oder dann oben jetzt immer noch beim Knobeln oder so mit dabei und ist immer, verfolgt den Verein noch, sicherlich nicht mehr so fit wie früher. Aber es ist auch eine Institution am Schippenstieg, auf jeden
Definitiv.
Fall.
Definitiv.
Der war nicht mal so bei TuS Neustadt eine Zeit lang?
Da bin ich raus.
Ich kenne ihn als Herrentrainer bei Fortuna. War eine Zeit, als die dann irgendwie komplett nach Fortuna 2000 einmal abgerutscht sind, hat er die Landesklasse, glaube ich, übernommen. Oder Landesliga, ich weiß gar nicht.
Ja, auf jeden Fall Fortuna 2 früher. Also die zweite Mannschaft, gibt es noch Bilder, wie er der Trainer war. Ja. Aber auch Anfang 2000er dann eher.
Auch ganz knapp Farbfotos.
Ja, okay. So, dann hast du noch C-Jung Max als Trainer gehabt und ich brauche jetzt irgendwie eine Brücke, die jetzt irgendwie negativ ist und dann hast du aufgehört beim Fußballspielen oder warum bist du denn Trainer geworden?
Spielt doch noch.
Das lief ja alles noch eine Weile parallel, bis es dann in der A-Jung von der Zeit her nicht mehr ganz so machbar war. Dann selber noch mit 18 ja schon C-Jung Trainer geworden in der Verbandsliga, dann mit 3 Einheiten und Spielen, dann war selber Spielen zweitrangig. Wobei es für ein paar Einsätze in der Landesklasse bei der zweiten noch gereicht hat damals. Und jetzt Fortuna 3 natürlich.
Ja, Fortuna 3 haben wir am Montag drüber gesprochen. Für mich der nächste Verein, der irgendwie eine vierte Mannschaft mit ins Leben ruft, weil die dritte in die Landesklasse hochgeht.
Wie kam denn das im Verein an bei Fortuna Magdeburg?
Die dritte zu gründen, oder?
Nee, dass Danny gedroppt hat, dass ihr demnächst eine vierte wahrscheinlich machen werdet.
Ja, wir scherzen dann auch immer drüber. Sollte es soweit kommen, erster zu sein, dass man dann sagen müsste, alle, die jetzt in der dritten sind, gehen in die vierte. Aber dann bräuchten wir eine komplett neue dritte. Von daher glaube ich nicht, dass es so passiert.
Im Land könnt ihr gar nicht spielen ohne Training, oder?
Ja, gestern waren wir über 15, 16 Mann. Wir haben auch nur Kleinfeld gespielt. Gute Stunde 10. Aber Trainingsbeteiligung war, glaube ich, höher als bei manch anderen Teams sogar im Land.
Schön raus. Hört ihr das? Im Süden von Sachsen-Anhalt, im Norden, überall, Osten, Westen. Schreibt uns ruhig in die Kommentarboxen, was der junge Mann hier rausgeballert hat. Ihr seid schlechter. Habe ich ruhig verstanden, ja? Eure Qualität ist besser als andere.
Qualität vielleicht nicht.
Aber man muss ja jetzt die Arbeit mal einordnen, wenn man, es ist ja jetzt mit der dritten Mannschaft dann irgendwie schon ein Sinnbild, was in den letzten 20 Jahren bei Fortuna passiert ist. Gerade so im Nachwuchs sicherlich auch mit ein, zwei Kooperationen relativ glückliches Händchen gehabt, das zu machen. Aber ich weiß ja, irgendwie vor 20 Jahren habt ihr irgendwie angefangen, irgendein Nachwuchskonzept umzusetzen, wo sich alle dran gehalten haben. Ich glaube, Daniel Heuke, gab es den damals noch? Den kennst du bestimmt auch, oder?
Als Co-Trainer, erste Mannschaft, ja.
Ja, der hat ja dann am Nachwuchs gearbeitet, hat da irgendwie was installiert. Und jetzt siehst du halt, die in der dritten spielen, haben so viel Identität mit dem Verein. Irgendwie, wenn ich an Nico Spieler denke, der da schon 100 Jahre spielt Wischmann noch mit?
Nee, der spielt bei Ottersleben, alter Herr.
Ah, okay, der war ja auch, glaube ich, 40 Jahre in dem Verein mit.
Gut, ja.
Das ist irgendwie schaffen die das da bei Fortuna, was du von außen jetzt gar nicht mitkriegst, aber so der Inner Circle, das zusammenzuhalten, dass das eine Einheit ist. Und das finde ich bemerkenswert. Auch da Spieler irgendwie zu sensibilisieren, mal einen Vereinswechsel anzustreben, ist auch sehr, sehr schwierig. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also da schafft man das wirklich, dass die Leute zusammenbleiben und da wirklich auch gerne zu dem Verein kommen und da gerne sind.
Die dritte ist ja auch so ein bisschen Ersatz für alte Herren, die relativ schwer ist, jetzt wieder aufzubauen. Also es würden sich auch manche bestimmt wünschen.
Darfst du noch gar nicht spielen,
Ribero? Ich persönlich noch nicht. Ich durfte Kleinfeld spielen jetzt, seit letztem Jahr, seit 25. Geburtstag, glaube ich. Aber stopp.
Kleinfeld darf man ab 25 spielen?
Ich glaube, so sind die Regeln gerade.
Okay, also zu meiner Zeit denke ich immer so ab 30, 32 war immer so die
Hürde. War glaube ich, mal älter, aber mittlerweile ist es 25.
Ah, okay, krass. Aber ist das förderlich für den Herrenspielbetrieb?
Ich denke nicht, aber daraus kam es ja so ein bisschen, dass man auch die Ligen erhalten wollte.
Ah, okay.
Und gibt bestimmt auch in manchen Kleinfeldmannschaften gute Kicker, die lieber noch im Männerbereich auf Großfeld spielen sollten, aber wenn es die Zeit nicht zulässt, dann halt sonntags 9 Uhr Kleinfeld.
Das ist eine Mischung aus demografischem Wandel und kluger Idee, einfach die Ligen wirklich, wie du selbst gesagt hast, gerade aufrecht zu erhalten, weil die Menschen immer weniger werden. Die Anforderungen im Bereich Leben neben dem Fußball soll es geben, hast du gehört, zur Arbeit und so weiter. Und da gibt es bestimmt genug Leute, die einfach sagen, okay, ich gehe halt hier mit Ball in die Mitte zur Kleinfeldmannschaft.
Ja, nicht nur das, sondern die Roman hat gerade gesagt, die Anstoßzeiten sind ja das, was die
Leute genau.
Samstags 9 Uhr, da kriegst du ja das gut argumentiert. Da bringst du nach Brötchen mit, fährst nach Hause mit 6 Mäulen drin und dann kannst du frühstücken.
Um 14 Uhr.
Ich komme nach Hause, Schatz, ich bringe ein Brötchen mit.
Ey, heute wird später gefrühstückt. Herrlich. Ja. Wollen wir mal auf so Fachbegriffe kommen?
Ja, klar.
Wo wir sprechen müssen, weil ihr im Ausschuss auch euch so mit Dingen beschäftigt, die wichtig sind. Mein Lieblingsbegriff, weil es so geil international klingt, international, ist dieses Playing-Down-Thema. Das hat mich komplett... Also das hat mich komplett abgeholt in der Kurzversion. Vielleicht kannst du es ganz kurz für alle, die das noch nie gehört haben, was das bedeutet, erklären.
Ja, das Playing Down, was wir jetzt auch schon beschlossen, es gibt dann den Jugendspielern, die körperlich noch nicht so weit entwickelt sind, wie dann der Durchschnitt quasi in ihrer Altersklasse, die Chance, dann einen Jahrgang als U16 oder U14-Spieler wieder einen Jahrgang drunter zu spielen, also eben in der U13 wieder oder in der U15, was den Jungs dann eine Chance gibt, mit körperlich möglichst gleich starken, wobei die in der Regel dann ja immer noch eher die kleineren sind. Also das sieht man auch bei, wir haben das jetzt auch schon bei drei Jungs gemacht, die sind dann trotzdem in der neuen Altersklasse immer noch kleiner als der Durchschnitt. Da dann auf dem höchsten Niveau, also zumindest bei uns dann ja auf dem Verwandtsiger-Niveau zu spielen, wo sie in ihrer eigenen Altersklasse eben nicht zu fähig werden, weil sie einfach körperlich zu unterlegen sind. Und ihnen dann diese Spielmöglichkeit zu geben, sich da weiterzuentwickeln und einfach nicht immer gegen Größere, nur deshalb keine Chance zu haben, wenn ich vielleicht ein besserer Fußballer bin.
Ich frage jetzt für Florian Hösel und mich. Das heißt, wir könnten wieder in der U12 Entschuldigung.
Naja, könntest du nicht.
Weil ich habe erst mal den Witz mit U16 machen. Aber das ist Quatsch, weil Flori und ich, in der U16 sind die alle einen Kopf größer. In der U14 sind die schon einen Kopf größer. Aber das System finde ich perfekt. Entschuldige den Witz, aber der lag einfach da, den musste ich reinmachen. Wer entscheidet denn das mit dieser Körperlichkeit? Das würde mich interessieren.
Es geht nach einer wissenschaftlichen Methode. Wirst gemessen, stehend. Also einmal im Stehend, einmal im Sitzend und dann noch das Gewicht und Geburtsdatum dazu. Und dann gibt es eine Tabelle, wie alt du halt biologisch bist. Und wenn du dann unter den Durchschnitt gibst, rutschst der dann für die U13 oder U15 gilt, je nachdem, dann kannst du halt im jüngeren Jahr spielen.
Also wir machen das jetzt quasi nur auf diesem Junioren, also zwischen den Altersklassen beziehungsweise den U-Mannschaften. Gibt es nicht auch Nationen und Verbände, die das durchweg im ganzen Jugendbereich machen?
Die direkt so richtig ins Biobanding gehen, ja.
Also sind die nicht so erfolgreich? Ich glaube Frankreich und England, kann das sein?
Da gibt es ja den klassischen Spielbetrieb zum Teil dann nicht mehr so im Jugendbereich, ja, sondern eher organisierte Spiele liegen, wo man dann selber einteilt. Die NEZs in Deutschland machen das zum Teil auch, dass sie so Biobanding-Spiele machen, wo die aus ihren 2-3 Jahrgängen zusammenziehen und dann einfach schauen, wer ist denn altersmäßig wirklich gleich? Dann lässt man die gegeneinander spielen und schaut dann, wie sich die Jahrgänge wirklich präsentieren können. Also da geht es ja immer mehr hin, auf jeden Fall.
Können wir ausprobieren, ob ich es richtig verstanden habe? Das hilft dann dafür, dass körperlich noch nicht so weit entwickelte Spieler nicht durchs Raster fallen und dann gar keine Chance mehr haben, weiterentwickelt zu werden.
Genau, ich mach's mal ein Beispiel von meiner einen Tochter. Im Dezember 15 geboren. Würde ja quasi in dem 15er Jahrgang mitspielen. Mhm. Hast du jemanden, der Anfang Januar geboren ist, 15 ist ja fast biologisch quasi ein Jahr älter, wenn du es so möchtest, würden aber beide im gleichen Jahrgang spielen und Körperlichkeit ist dann halt in dem Jahr, gerade in den Nachwuchsmannschaften wahrscheinlich, keine Ahnung, die wachsen ja wahrscheinlich 10 Zentimeter pro Jahr gefühlt, wenn du Pech hast in dem einen Jahrgang und dann würde sie quasi die Möglichkeit haben, einen Jahrgang drunter zu spielen, richtig?
Und trotzdem könnte der Frühgeborene ja trotzdem Spätentwickler sein und auch der könnte ja
also beispielsweise auch
wenn
andersrum.
Wenn es die grundlegende Erwartung erstmal ist, dass er überwiegend dann die trifft, die im Quartal 3 oder 4 geboren sind, aber es gibt ja auch trotzdem Frühgeborene, die dann auch körperlich sich später entwickeln und er hätte ja die Chance,
genau, in die andere Richtung zu schieben. Ja. Gibt es ja viele Jugendtrainer und Trainerinnen, die dafür komplett sprechen, dass man nur noch danach agiert und nicht mehr in diesen Rastern, in diesen Jahrgangsrastern denkt, sondern nur nach biologischen Altern, um halt dieses zu vermeiden, dass halt Talente halt rausfallen. Gibt ja auch im Profibereich hier viele Beispiele. Ich habe Musiala aussortiert, weil er zu schmächtig war und so weiter. Gab es wahrscheinlich noch 3, 4, 8 andere.
Wie heißt das? Biobanding?
Das ist dann, wenn man es wirklich nur noch danach einteilen würde.
Ja. Das würde ja dann quasi, dann könnte ich ein Buch schreiben. Die Fußballkarriere des Stefan M. Ein Leben lang U12.
Aber mit dem Hinweis, dass die alle trotzdem fußballerisch besser waren.
Das ist ein bisschen gemein jetzt. Das ist immer wieder auf einer
Aber ich finde das Thema echt spannend. Ich habe ja von Nachwuchsfußball jetzt sehr, sehr wenig Ahnung. Aber damit habe ich mich mal so, ich glaube, ich habe mal ein Buch darüber gelesen, würde ich fast sagen, über die Strategie, warum Frankreich gerade im Juniorenbereich und auch in England in den Bereichen halt ein bisschen weiter ist. Halt, wir hatten natürlich auch mit der kulturellen Entwicklung der beiden Länder zu tun, die in meinen Augen gesellschaftlich irgendwie 30 Jahre uns voraus sind, was andere gesellschaftliche Themen angeht und Integration und so weiter. Aber hat natürlich auch damit zu tun, dass sie halt anders denken im Juniorenbereich.
die sind doch viel flexibler eben schon in ihren Ligen und nicht mehr das die typisch deutsche Diskussion, wir brauchen eine Tabelle und wir brauchen Ergebnisse und wir müssen einen Meister haben und einen Absteiger.
Ja, und Gewinner brauchen wir, vor allem in der F-Jugend.
Da gewinnen will ja trotzdem jeder. Das verkennen ja, finde ich, viele Eltern und Zuschauer dann, dass die Kinder ja nicht mehr gewinnen sollen oder dass ihnen auch das Gewinnwollen aberzogen werden soll. Das ist ja Blödsinn weiterhin. Die Kinder sollen ja jedes Spiel gewinnen wollen. Und desto mehr Spiele ich habe, desto öfter verliere ich oder gewinne ich halt mal. Aber ich brauche am Ende nicht die Tabelle. Über die freuen sich halt die Eltern, glaube ich, meistens mehr. Oder die Trainer.
Beste Beispiel.
Die kann man schön weiterschicken an Oma Erna, damit sie den 50er zu Ostern rausdrückt.
Nur?
Ja, kommt auf den Tabellenplatz.
Ey, aber das ist ja ein guter Übergang zum Kinderfußball. Da gibt es ja auch diese ewig lange Diskussion. Wie ist deine Einstellung dazu? Dieses Spiel, dass du jetzt nicht mehr danach sagst, okay, wir haben 3-1 gewonnen, wir gehen jetzt nach Hause, sondern dass du halt wirklich diese kleinen Spielformate hast, viel Bewegung, viel Spielzeit.
Das sind ja ganz verschiedene Punkte, aber also zum einen die Spielformate, eben ganz klein auf die 4-Mini-Tore, kann ja dann auch in der E-Jugend oder dann auch Richtung D-Jugend wird das Feld ja auch größer. Oder so, und dann wird auch auf normale Tore gespielt, ist dann so schön nice, vielleicht sind die Höhen abgegangen, aber dass am Ende einfach die Tabelle nicht die große Rolle spielt, sondern alle Kinder in Bewegung sind, auf einem zweiten Spielfeld, auf einem dritten Spielfeld, wie auch immer das dann organisiert ist, dass möglichst alle viel spielen und eben Zeit haben, sich zu entwickeln.
Ja, wahrscheinlich geht's in der Kommunikation, glaube ich, auch, sowohl der Menschen, die denen man das erklärt, als auch dann mit den Sportlerinnen und Sportlern, mit den Jungen, dass man den Begriff des Gewinnens vielleicht ein bisschen anders definiert. Das ist halt da eher um, das Gewinnen bedeutet, dass man Erfolgserlebnisse hat, dass man in Bewegung ist, dass man Tore erzielt und so. Das ist halt das, worum es geht,
so,
oder?
So sollten es die Trainer ja eh sehen, aber ich denke, für die Kinder ist ja schon noch der Maßstab, jedes Spiel zu gewinnen. Also egal, ob ich dann auf die 4-Mini-Tore spiele oder auf die großen Tore. Aber das ist ja, also das will man den Kindern ja nicht abgewöhnen. Das steckt, glaube ich, in jedem drin. Jeder, der mal Sport getrieben hat, der Wettkämpfe macht oder auch außerhalb vom Sport. Und das sollen die Kinder sich ja auch erhalten. Bloß, dass der Trainer das vielleicht ein bisschen anders sieht, dass es eben um die vielen Duelle gibt, egal ob dann offensiver Zweikampf, defensiver Zweikampf, viele 1-1-Duelle, viele Ballkontakte, dass das der Erfolg ist, zumindest von außen her.
Und wir wollen nicht vergessen, dass man eigentlich, und das wirst du jetzt bestätigen, da brauchen wir gar nicht mal lustig werden, dass du am meisten wahrscheinlich auch lernst und mitnimmst, wenn Niederlagen ordentlich eingeordnet und in der Weiterentwicklung dann halt ausgewertet werden, oder? Also Niederlagen sind schon wichtig.
Auch. Ja, tatsächlich. Und der Irrglaube ist ja, dass die Kinder, die da dann so ein Bambini-Turnier spielen, nicht wissen, ob sie gewinnen haben oder gewonnen haben oder verloren haben. Halt, sondern die können halt locker auch bis 14. Das heißt, die wissen, wer wie viele Tore geschossen hat. Und die wissen halt auch, okay, wenn ich gewinne, gehe ich halt in die Richtung und verliere ich, gehe ich wieder in die andere. Und verliere ich halt nur, bleibe ich halt unten stehen. Und ich habe es ja selber erlebt, die Kinder wissen das auf dem Platz und die haben auch den Ehrgeiz und wissen danach, dass sie, wenn sie verloren haben, dass es halt scheiße war und wollen danach wieder gewinnen. Aber das Gute ist, gewinnen und verlieren lernen, das finde ich an dem Format gut, das haben wir bisher nie so betrachtet, die haben halt danach gleich die Chance, wieder zu gewinnen.
Dadurch, du hast also gerade nach einer Frustration gleich wieder ein Erfolgserlebnis.
Du kannst es besser machen. Du kannst es versuchen, es gleich wieder besser machen. Wenn das
Turnier dann vorbei ist, dann nicht mehr. Du hast halt 7, 8 Spieler, wo du halt immer wieder dann die Möglichkeit hast, immer wieder zu spielen und neue Sachen zu machen. Und das ist ja anders, als wenn du 7 gegen 7 oder 8 gegen 8 spielst auf Kleinfeldtore und gib ihm. Ja,
also. Und 6 gucken zu, im schlechtesten Fall.
Ja, habt ihr da im Ausschuss so eine Art Kommunikationsstrategie entwickelt, wie ihr, weil wir wissen, wir müssen uns nichts vormachen und das möchte ich auch gar nicht abwerten, weil es immer erklärbar ist, warum Menschen, insbesondere im ländlichen Raum, Ehrenamtler, die schon seit Jahrzehnten dort arbeiten und so, die treten dem ja mitunter relativ drastisch abwehrend gegenüber, ja, und auch verbal. Habt ihr euch da einen Kopf gemacht oder lasst ihr das aus dem Bauch rauskommen, wie ihr mit denen sprecht?
Es wird nochmal an die Kreise einzelne, also einen Mailverteiler geben, dass man so ein Angebot macht, auch so einen Kinderdialog zu führen vor Ort. Das wird dann ja überwiegend, glaube ich, Flori machen. Der dann auch vor Ort kommen wird.
Der sitzt da unten, brauchst du nicht.
Hinter den ja. Die Spielform zu präsentieren, auch ein bisschen das angepasste Training zu präsentieren, Trainingsphilosophie Deutschland, was da alles mit reinspielt. Also da wird es nochmal Dialogangebote geben oder gibt es vielleicht auch schon. Und meistens liegt es ja auch gar nicht an den Vereinen, sondern eher an den
einzelnen
Funktionären eventuell, die sich dagegen wehren. Und wenn man am Ende die meisten Vereine überzeugt, dann ist ja der Verband auch dann oder der Kreisverband dann auch seinen Vereinen das vor allem schuldig, das einzuführen. Und ich denke, desto mehr Trainer wir da wieder erreichen, Thema Qualifizierung ja auch, desto breiter wird dann auch der Kinderfußball sich noch anpassen. Hoffentlich. Zeitnah.
Da muss ich ja mal eine Lanze brechen. Viele, die ja immer darüber schimpfen, über diese Formate. Und wir merken jetzt mit unserem Projekt, was wirklich eines der tollsten Projekte ist, seitdem ich im Verband bin, ist die Kinderfußballtour, präsentiert von Powershot, dass wir quasi in die Kreise reingehen und dort als FSA so ein Kinderfußballturnier stattfinden lassen, dass die Vereine sich bewerben können. Und da merkst du halt, dass da halt wirklich eine Motivation da ist bei den Trainern und bei den Trainerinnen. Und dass es tatsächlich jetzt nicht unbedingt an den Vereinen liegt, dass wir das nicht flächendeckend umgesetzt bekommen, sondern an anderen Hürden, die wir haben. Und das wollen wir halt mit dieser Tour halt aufbrechen. In diesem Jahr wird es da bis zu, also mindestens 4 Turniere geben, eher 5 Turniere, dass wir in die Region gehen. Unter anderem Salerwiesen sind wir, in Altmark gibt es Anfragen und ich glaube auch weit im Süden sind wir mit aktiv. Und da wollen wir halt mit diesen Kinderfußball Formaten in diese Region reingehen und auch dafür Werbung machen. Und dann merkst du halt, wenn der Druck von dem Verein halt immer höher wird, dass sie sagen, wir wollen das, da muss es halt auf Kreisebene dann irgendwann halt auch umgesetzt werden.
Sie machen es auch zum Teil auch so, also ohne den Kreisverband, man spielt halt in einem anderen Verband mit.
Ja.
Dann wechselt man halt einfach über die Kreisgrenze drüber oder organisiert ja selber einfach Turniere, wenn man sagt, man möchte das so nicht. Von daher sind die Vereine jetzt schon zum Teil kreativ, aber wir wollen das ja auch flächendeckend dann bringen, von daher müssen am Ende auch die Kreisverbände mitspielen. Überzeugt werden vor allem.
Ich habe ja hier und da mit Krisenkommunikation und Ähnlichem zu tun. Und ich kann mir vorstellen und kann nur empfehlen, so Menschen wie du müssen da, glaube ich, dann auch vor Ort einfach argumentativ tätig sein. Ich kann mir vorstellen, wenn du zu so einem Protagonisten oder einer Protagonistin gehst und das in deiner, mit deiner Erscheinung, manchmal liegt es einfach ja auch wirklich daran, mit deiner Erscheinung in dieser ruhigen Art einfach so erklärst, kann ich mir vorstellen, dass du da mehr Leute erreicht als mit einer Mail oder was man da sonst rumschickt, Videos von Sportskamerad Wolf oder so, ja.
Auf jeden Fall. Also dafür wird das ja auch dann vor Ort vertreten werden, nimmt dann durch Teile des Jugendausschusses in Flori vor allem. Aber auch bei jeder Qualifizierung muss man ja die Teilnehmer abholen und auch da gibt es ja an vielen Stellen über Trainingsphilosophie Deutschland so immer Diskussionen und dann lassen die meisten das mal sacken und zur zweiten Präsenz ist dann das Verständnis meistens da, warum man das so macht und warum man Training ändert, warum man Spielbetrieb ändert. Also geht dann in Präsenz natürlich meistens besser und dafür geht eben ganz viel über Qualifizierung, ja.
Du hast auch nicht so ein hohes Frustrationspotenzial, oder? Das dauert doch lange, um dich aus der Ruhe zu bringen.
Ja, definitiv.
Ja, also ich merke, dass hier neben ihm ist auch ein bisschen kühler als bei dir da drüben. Ruhepuls 50 oder sowas. Nicht wie du Italiener.
Half-Blood Italiener. Vincenzo Grifo. Eigentlich bin ich der Vincenzo Grifo des Amateurfußballs, oder? Wenn man das mal so hochlinker
Fuß. Nee, du bist der Gino Ginelli
aus Rettersleben. Ist auf jeden Fall rechter Fuß.
Ja? Ja, ich kann beide. Oh. Okay, lass uns nochmal zu veränderten Spielformaten in der D-Jugend kommen, weil wir gerade über Spielformen und Spielformate gesprochen haben. Roman, was ist da geplant, beziehungsweise was ist da in Aussicht?
Wir wollen weg von dem verkürzten Großfeld im Landesbereich und hin wieder zu einem kleineren Spielformat, wahrscheinlich im erster Linie dann erstmal wieder auf Kleinfeld spielen, vielleicht auch perspektivisch noch ein bisschen angepasstere Felder, eben doch auf sehr großen Plätzen, dass man ja wieder, man will ja das Feld verkleinern, um eben mehr Ballaktionen zu bekommen, mehr Zweikämpfe zu bekommen.
Also aktuell spielt man was? Verkürztes Großfeld, 1, 8, das heißt
16er zu 16er.
16er, 16er, ganze Breite.
Genau.
Alles klar, gut.
Also ein sehr breites und auch sehr großes Feld für die Altersklasse und wieder hinzukommen, dass man mit weniger Spielern spielt, also dann wahrscheinlich im 1-6-Format und dann auf Kleinfeldern wieder. Trotzdem auch mit Abseits, also schauen, dass man Abseitslinien hat, dass dieses alte Denken, vielleicht man parkt einen vorne, um zu gewinnen, auch nicht so einen Einzug halten kann, wie es vielleicht früher mal in der D-Jugend-Landesliga war, bevor man diese Talente-Liga eingeführt hat. Und dann zu schauen, dass das aber auch in der Verbandsliga als Twin-Game stattfindet, dass zwei Spiele parallel stattfinden, um eben dann möglichst viele Kinder auf möglichst hohem Niveau gleichzeitig in den Wettkampf zu bringen. Weil am Ende Wettkampf dann ja höchste Form des Trainings und da wollen wir dann auch besser werden wieder.
Was könnten Kritiker dazu sagen?
Das klassische Argument ist, dass die Vorbereitung aufs Großfeld fehlt, dass man eben dann wieder Kleinfeld spielt und nicht die langen Wege hat und die langen Distanzen und dass man ja nicht so taktisch trainieren kann oder taktisch spielen muss, wie dann vielleicht im Großfeld. Aber das hat für den Altersbereich einfach, ist es kein Schwerpunkt, zumindest in unseren Augen, dass ich da jetzt anfangen muss, die Viererkette schon einzubringen oder so, sondern eher die individuellen Dinge 1-gegen-1 führen, vielleicht ein 1-gegen-2 verteidigen, dann auch technisch-taktisch, vor allem die Techniken anzuwenden unter Druck, ganz klar im Fokus sein sollte.
Viele reden ja mal davon, dass dieser Umstieg von D auf C-Jugend halt so ein bisschen der Gamechanger ist irgendwann bei den Spielern, weil sie halt von klein auf Großfeld spielen. Kannst du das auch so, also ich persönlich kann das irgendwie, mich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber irgendwie so Probleme als Spieler, hat man da wirklich so viel Themen mit oder ist das eher was, was von außen dann reingetragen wird als von Trainern oder Vereinen?
Ich glaube, das ist für die Spieler vor allem dann schwer, wenn man körperlich eh schon hinten dran ist und dann halt in der neuen Altersklasse da ein bisschen Probleme bekommt. Also ich kenne das ja auch selber, ich war immer groß und war Torhüter zu meiner damaligen Zeit, nicht mehr heute wie bei der dritten als Innenverteidiger, sondern damals nur am Tor.
Wer kennt das?
Genau.
Ich war immer groß.
Genau. Und trotzdem hatte ich auch meine Probleme mit dem großen Tor, sich daran wieder umzugewöhnen. gewöhnen. Und für die Spieler, auch in den 3 Jahren als C-Jugendtrainer, hat man das ganz klar gemerkt. Die Kleineren, die dann vielleicht noch nicht ganz so schnell sind, für die ist dann auch in der C-Jugend oft das Feld einfach zu groß. Die Wege sind zu weit. Das ist in der D-Jugend manchmal schon so für einen jüngeren Jahrgang oder auch für einen nicht so weit entwickelten älteren Jahrgang. Und dass dann in der C-Jugend davon die Probleme auftreten. Dass das Spiel ja immer bloß auf dem halben Feld eigentlich stattfindet. Wenn ich gut aufbaue, schicke ich irgendwann meinen schnellsten Tief und dann kommt kein anderer hinterher, kein Mitspieler, kein Gegenspieler. Oder ich schieße den Ball nach vorne und dann spielen wir vorne Fußball und haben mit hinten keinen mehr, wenn wir ausgekontert werden.
Für vorne Fußball ist geil.
Also ich habe das Gefühl, so hat sich der C-Jugend-Fußball bei manchen so entwickelt, dass man einfach sagt, wir sparen uns die ersten 50 Meter, weil wenn wir die spielen, dann haben wir vorne keinen mehr, sondern gehen einfach auf den langen Ball und versuchen dann vorne zu zocken. Vielleicht
das klingt komplett, das klingt komplett nach meinem Wechsel, weil damals von wie hieß das, Knaben hieß es damals noch zur Jugend.
Nee, das ist Backhaus noch Trainer in Braunschweig?
Ja. Oh ey, Alter, jetzt musst du das, der spielt so oder was?
Backhaus war Trainer bei Inter Leipzig in der Oberliga Süd. Und der hatte wirklich die stärkste Mannschaft, hat aber gesagt, ich will hier hinten keine Kraft verschwenden, ich schiebe alle nach vorne.
Aber das ist doch genau dein Fußball.
Na, aber nicht, wenn ich es verteidigen muss. Das heißt, ich hab kaum Ballaktion gehabt, weil der Ball war nur in der Luft und die haben wirklich jeden Scheißball, haben die lang geschlagen, hatten vorne Ladouille hieß der und Bukajumu von Inter Mailand. Und dann sind die nur auf den scheiß zweiten Ball gegangen im letzten Drittel und sind damit Zweiter, Dritter, Vierter geworden. Das war so und so spielt er wahrscheinlich bei Braunschweig heute noch. Ich weiß nicht, ob die so spielen, aber
ich hatte
das war Heiner Backhaus Fußball.
Ich hatte auch eine Erinnerung, als ihr das gesagt hatte, der Wechsel von D auf C und so, weil ich war D-Jugend quasi umgerechnet, war ich im Tor. Ich war Torhüter. Ich wollte immer Torhüter werden und ich fand das total geil auf dem kleinen Tor. Es war, und ich nehme das wie ein Mann hin, dein Lachen auch, weißt du, du Ratte. Und dann haben sie halt gesagt, so, das wird jetzt hier, da habe ich 1-2 Spiele gemacht. Das ging zwar irgendwie, aber natürlich, wenn du dann so klein bist irgendwie. Und dann bin ich in Sturm gewechselt, weil man mich da lang schicken konnte und ich eine Hundelunge war. Und so ist mein mangelndes Fußballverständnis zustande gekommen.
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war die C-Jugend das erste Jahr wirklich unangenehm.
Ja, völlig.
Bei mir. Aber nicht, weil ich jetzt überfordert war, sondern ich war ja im Juniorenbereich nur auf Landesliga unterwegs und hatte genau ein Verbandsliga-Jahr. Zu der Zeit war Verbandsliga jetzt nicht so schlecht in der C-Jugend. Und das war mein erstes C-Jugendjahr als jüngerer Jahrgang. Hat der Trainer mich auf die Vorstopper-Position gestellt.
Vorstopper?
Damals gab's
weißt du noch, was das ist?
Ja, ich kenne so aus Erzählungen auf jeden Fall, ja.
Das ist wirklich also so. Der weiß gar nicht, was Vorstopper ist.
In einem 4-3-3 mit 2 Achtern ist es die tiefe 6.
Ja. Tiefe 6, genau.
Ui, ist einfach Vorstopper.
Ja. Ich finde, Vorstopper klingt einfach viel bedrohlicher.
Ich weiß nicht, was der Trainer sich bei gedacht hat.
Weil die tiefe 6, da pfeife ich doch drauf, aber ein Vorstopper, da kriege ich Angst.
In dem Jahr sind wir auch sang- und klanglos abgestiegen und ich bin wirklich nur hinterher, ich wusste nicht, was los ist. Und das war im Übrigen das Jahr, als Nils Petersen uns 17 Tore beim 18-0 eingeschenkt hat gegen Halberstadt, das war echt unangenehm.
Den hast du auch nur von hinten dann gesehen als Vorstopper.
Nee, so schnell konnte ich mich nicht drehen. Also, ich weiß nicht, also Vorstopper ist somit die skurrilste Position, die ich gespielt habe, weil auf der 6 brauchst du ja so viele Sachen. Also Sturm ist ja relativ easy, einen Stürmer zu spielen.
Ich plädiere dafür, dass man die tiefe 6 wieder Vorstopper nennt. Ich glaube, das ist bedrohlicher klingt. Ja? Wenn du in der Kabine bist, ey, der Vorstopper bei Untersleben, das ist richtig fieses Schwein, seid vorsichtig.
Ich war, glaube ich, auch der prädestinierte Vorstopper, halt so ein bisschen untersetzt, ein bisschen dicker so, wenn man guckt, wie so ein Kampfbulle, so ein Bulldogge.
Ja, aber du hast das, was dein Anblick versprochen hat, hast du halt nicht
gehalten. Ja. Ich war halt so eine Wundertüte. Okay, jetzt sind wir ganz schön weit ab hier.
Jetzt waren wir mal kurz wieder in der Zeit, als alles schwarz-weiß war. Hatte ich das hier langweilt, oder?
Nein. Jenny, warst du in der Jugend gespielt zu der Zeit?
Nur TuS Neustadt. Ich bin ja auch dafür bekannt, lange im Verein zu bleiben. Und ich war bis zu meinem 20. Lebensjahr bei TuS.
Also das war die längste Periode in einem Verein, oder?
14 Jahre, ja. Ich muss das mal kurz...
Und dann kam das Geld.
Das stimmt gar nicht. Ich war 10 Jahre in Barleben und, 14 Jahre bei TuS. Das sind schon 24 Jahre von 30 Jahren Fußball.
Ja, ich werde irgendwann noch recherchieren und rausfinden, wer das bezahlt hat.
Ja. Unangenehm. Nee, ja, deswegen, also ich war nah dran bei Fortuna, ich kann mich an die Derbys erinnern, das war echt auch gerade im spätestens A-Jugend oder Schrägstrich Männerbereich echt immer coole Dinge. Okay, lass uns nochmal kurz sprechen. Landespokal haben wir ausgelost, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Landespokalfinale soll es dieses Jahr ein Highlight geben. Was kannst du uns dazu sagen?
Genau, das,
im Juniorenbereich.
Das soll ein großer Finaltag werden in einem coolen Stadionanlage, wo man dann das als großes Event macht und nicht wie in den letzten Jahren so Einzelspiele, die dann auf kleinen Sportplätzen vielleicht auch stattfinden, alles ein bisschen getrennt voneinander, nicht so aufgezogen, wie so ein Finaltag vielleicht sein kann, dass man da einfach ein cooles Event als Jugendfinale draus macht. Mit allen Teams bestenfalls. Das kann sich aber ändern, wenn am Ende die Meisterrelegation spielen sollten in der A-, B- oder C-Jugend, dann braucht man Ersatztermine, weil der Endspieltermin auf die Ende Juni dann ist, wenn Relegation 10 Spiele sind. Aber sonst soll es ein großer Finaltag werden.
Das heißt, beim nächsten Mal brauchen wir auch einen verbesserten Rahmenterminplan, wenn wir sowas umsetzen wollen?
Wenn man sich ganz sicher sein will, müsste man das vielleicht nochmal anpassen. Ja.
Ich würde es optimierter nennen.
Die
nicht ja, verbessert.
Die Frauen spielen ja sehr immer den Pokaltag, was ich sensationell finde, mit beiden Pokalfinals, immer am 1. Mai. Also im Juniorenbereich habe ich in Erinnerung, ist es immer nach der Saison.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war nicht jedes Jahr so.
Okay.
Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie dann alle Spiele fallen, wie die Halbfinals gespielt werden können.
Ja.
Und dieses Jahr liegt ja der 1. Mai mit Freitag, glaube ich, auch nicht ganz so günstig, so im Rahmenterminplan, wenn dann die Jugend 20er Samstag, Sonntag auch wieder spielt oder Bundesligen.
Ja.
Also da wäre das für den Jugendbereich dieses Jahr wahrscheinlich nicht so günstig gewesen.
Also Grundidee finde ich super, wenn jetzt natürlich gewährleistet ist, dass alle da auch können, dann umso besser. Ich finde das super, mit für wenn du da 8 Mannschaften hast, das ist so ein Riesen-Event, geile Zuschauer.
Richtig aufpusten die Kiste und dann merken die einfach mal, kriegen die Wertschätzung schon allein durch die Masse der Leute, die da ist. Die ganze Wirkung, also unterbewusst ist dann schon besser, wenn wir so ein bisschen rumzaubern mit Musik. Und vielleicht dann auch ordentlichen Ankündigungen und schöner Stadionsprecherei und was weiß ich nicht alles. Cooler Siegerehrung. Irgendwie, vielleicht ja noch mit der, muss man immer aufpassen. Man sagt immer so gern, na dann sollen die uns dann noch ihre Musik schicken und dann spielt man den ganzen Tag da diesen Sound. Aber ich habe da neulich mal wieder ein paar Texte gehört von Fußballerinnen und Fußballern im C-Jugendbereich. Meine Fresse, was da gerade beliebt ist, ich nicht
wieder,
so schlecht.
Ich habe wieder was dazugelernt, musikalisch.
Ja?
Es gibt wieder einen neuen Star, so ein Punkrock aus Amerika, der jetzt in Berlin war.
Ja?
Hast du den?
Wen meinst du denn?
Ich komme auch nicht auf den Namen. Weißt du, wen ich meine?
Du meinst Youngblood?
Nee, Mensch. Am Donnerstag war jemand beim Konzert.
Youngblood?
Ach nee, weiß ich auch nicht. Wie war ich wieder was dazugelernt?
Okay, gut. Wahrscheinlich lachen jetzt alle, weil Youngblood, den ich als jung und neu empfinde.
Ist 47, oder?
Nee, ist so alt wie, ich glaube, so alt wie er.
Okay. Ja.
Wie Roman.
Okay, lass uns nochmal kurz über Fortuna Magdeburg sprechen. Ambitionierte Verbandsligamannschaft mit eigentlich Potenzial, um da mal den großen Coup zu schaffen. Zweite Mannschaft Landesliga, dritte Mannschaft nächstes Jahr Landesklasse mit dir und Max Heidel in der Innenverteidigung. Ja, schauen wir mal. Und gerade so Juniorenbereich, habt ihr letztes Jahr Relegation gespielt, wenn ich mich nicht irre. Wie ist aktuell so die Juniorenphilosophie bei euch und wie ist eure, eure Zielstellung im Juniorenbereich?
Klares Ziel am Ende, Spieler für den Herrenbereich zu entwickeln. Entweder direkt für die Erste, was dies Jahr mit einem Spieler, unserem Mannschaftskapitän, jetzt ja auch gut funktioniert hat. Oder dann eben über die Zweite, über die Landesliga den Anschluss zu finden. Und aber natürlich trotzdem auch immer noch Breitensportverein mit den B2, A2, auch den Jungs ja weiterhin ein Angebot zu geben. Und ich denke, da wird es dann irgendwann bei der dritten Herren auch hinauslaufen, dass dann vielleicht die etwas Älteren dann auch wirklich mal aufhören oder eine alte Herrengrün und dann auch die Jungs noch ein Männerspielangebot haben.
Ich hab die ein Messer im Herz. Endlich mal aufhören, liebe ältere
endlich
Spieler.
Endlich gesagt.
Doch, du hast, dass die endlich mal aufhören. Doch, hast du gesagt, wirklich.
Ja, so alt sind die, wer ist der Älteste in der Dritten? 40, 42, oder?
Nico müsste der Älteste sein, ja.
So, dann kommt auch wahrscheinlich Pepe Wöge. Ist so alt wie ich. Ich kann noch lange spielen.
Also wollte ich gerade sagen, das dauert noch eine Weile.
Ob die denn weiter in Kreis Oberliga um die Meisterschaft spielen wollen oder vielleicht lieber alte Herren oder Stadtliga, wo es noch ein bisschen entspannter zugeht.
Ja, das stimmt.
Warte, Stadtliga, alte Herren ist nicht entspannt.
Das liegt aber eher an den Pöbeln.
Ja, aber du kannst das nicht einfach so dahin sagen. Das ist mitunter sehr, sehr herausfordernd.
Roman, wie macht ihr das platztechnisch? Ihr habt ja einen relativ neuen Kunstrasen. Also neu, 5, 6, 8 Jahre.
8.
Mhm. 8 schon wieder, ja. Eklig groß. Unangenehm, immer drauf
zu stehen. Für dich zu groß, oder?
Ja, nicht zu groß, aber groß. und ein Rasenplatz, der jetzt nicht so oft zur Verfügung steht, aufgrund von fehlendem Flutlicht und weil halt auch am Wochenende die Spiele drauf stattfinden sollen. Wie schafft ihr es mit der Platzbelegung, da trotz vieler Nachwuchsmannschaften das abzuwickeln? Oder habt ihr noch einen anderen Platz hier nutzen können?
Nee, das ist alles sehr eng getaktet einfach. Manchmal auch mit überlappenden Beginnern der Großfeldteams nach den Kinderteams. Dann vielleicht doch mal geviertelt oder gedrittelt im Kinderbereich. Aber können am Ende zumindest den Großfeldteams immer für wenigstens eine Stunde dann eine ganze Hälfte zur Verfügung stellen. Die Männerteams dann auch mal einen ganzen Platz dann abends, wenn die Jugendteams weg sind. Und am Spieltag, gut, ist alles eng durchorganisiert. Die dritte spielt öfter mal 17 Uhr, Topspielzeit Samstag oder Sonntag.
Mhm. Das war ja auch schon angefragt.
Genau, ja. Selbst die A2 spielt jetzt am Samstag mal erst 16:30 Uhr. Aber das ist dann sind ja halt die Probleme, die man darüber kriegt, wenn man so viele Teams hat. Aber die nehmen wir gerne in Kauf. Und der Rasenplatz wird ja auch von Jahr zu Jahr ein Tuck besser als die letzten Jahre aus dem Winter zurückkam. Also früher war das im Winter dann so ein Wackelpudding, wenn du drüber gegangen bist.
Okay.
Jetzt ist es schon wieder halbwegs Wiese, dass man dann bestimmt auch Ende März, Anfang April recht schnell wieder drauf spielen und trainieren kann. Und vielleicht schaffen wir es auch in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch noch das Flutlicht für den Rasen anzugehen. Das ist so eins der größeren Vereinsziele in der Infrastruktur.
Also an sich, der Rasenplatz habe ich immer gerne drauf gespielt. So mit der
ich wollte gerade sagen, der ist total schön eigentlich. Aber ich habe auch immer nur gespielt, was war das immer, Finale?
Alte Herren, Stadtpokal. Alte Herren,
deshalb kannte ich auch den alten Meister Fortuna. Das war da ganz nett. Ich finde die Anlage, ich liebe das da. Ein bisschen, die Kabinensituation ist eng, ja?
Wenn da die ganzen Mannschaften hintereinander. Es ist auch nicht schön in der Kabine, also das muss man ja so sagen.
Es kommt darauf an, wie du es dir schön machst.
Naja, in der Trainerkabine hat man so Probleme an der Wand mit Feuchtigkeit und so schon immer, aber die bekommt man auch bei dem Bauer einfach nicht mehr raus. Das kann man immer nur versuchen, schön zu gestalten.
Ja, ich finde die Gästekabinen waren halt wie immer ja, schön klein. Sehr, sehr nüchtern eingerichtet.
Nein, unsere zweite Herrenkabine, da ist die Bank mal aus der Wand gebrochen und die kannst du nicht mehr festmachen. Die lebt seitdem auf Bierkisten seit 2 Jahren.
Aber so enge Gästekabine ist einfach das Umziehen als Teambuilding-Maßnahme. Ist doch ganz nett, wenn man mal so aufeinander hockt.
Ja, ist halt immer nur bescheiden dann bei den Mannschaftsansprachen. Bei Fortuna hast du nochmal 2 Kabinen, immer die ganz hintere und die davor. Und wenn der Mannschaftsansprache.
Er redet lauter!
Mit 20 Mann in dieser ganz kleinen Kabine sitzt, das ist halt schön. Aber es ist ein normaler Standard, also das ist trotzdem, hat schon Charme.
Es hat ja auch für Regionalliga funktioniert oder auch letzte Woche fürs Testspiel FCM gegen Babelsberg oder 23.
Also ja, wir sind ja immer auch noch beim Amateurfußball. Wie sind deine Zusammenarbeit mit Hanne? Also als U19-Trainer, dann hast du ja bestimmt auch mal Interesse, zumindest mal vielleicht da das ein oder andere Talent bei den Herren mittrainieren zu lassen oder so. Das wäre klug, oder nicht?
Das hat die letzten 3 Jahre, habe ich jetzt dann die U19 als Cheftrainer, davor als Co-Trainer. Hat es immer gut funktioniert, dann gerade im Übergang am Ende die Jungs hochzubringen. Also letztes Jahr unser Mannschaftskapitän hat eigentlich das ganze Jahr einmal dann schon bei der ersten mittrainiert und hat jetzt auch dieses Jahr einen hohen Spielanteil für einen A-Jugendlichen, der nie im NEZ war. Also wirklich ein Junge, der in Erziehung zu uns kam aus Wolmerstedt und dann alle Jahre bei uns durchgegangen ist. Und jetzt läuft es ja wieder so ähnlich mit 1, 2 Jungs, die letztes Jahr U19 waren, die dann schon bei der ersten, bei der zweiten mitmachen, bei der zweiten gerade spielen. Und dann, wenn wir nächstes Jahr, dieses Jahr haben wir nicht viele ältere Jahrgänge, wenn nächstes Jahr dann mehr da sind, dass auch die wieder einmal pro Woche gegebenenfalls schon im Männerbereich mittrainieren, um sich an das körperlichere Spiel zu gewöhnen und dann möglichst danach auch einen relativ guten Übergang zu haben in den Männerbereich.
Ich glaube, man muss sich auch gewöhnen an eine andere Art Ansprache. Also wenn du von ihm kommst und dann zu Hanne gehst, oder? Das ist schon ein Unterschied, oder?
Auf jeden Fall, aber das gibt ja auch im Jugendbereich noch andere Trainer.
Okay.
Also, ich kann beides nicht einschätzen. Ich habe weder Hanne eine Ansprache erlebt, noch Roman.
Ich habe diverse Ansprachen erlebt, aber Gott sei Dank war er da nur Mitspieler.
Ja, aber das muss man ja tatsächlich sehr, sehr, sehr lobend herausstellen, dass die Durchlässigkeit da bei Fortuna absolut gegeben ist, gerade aus dem A-Jugendbereich, dass die auch dann oben mit ankommen. Sicherlich auch, weil zum einen auch viele aus dem FCM-Nachwuchs dann irgendwie vielleicht nochmal in U19 gespielt haben, aber die haben ja natürlich auch einen Impact auf die, ich nenne es mal einheimischen Spieler, die sie dadurch besser machen. Wenn du mit besseren Spielern trainierst, wirst du besser. Und bei Fortuna im Männerbereich ist es gerade in der ersten so, dass da, glaube ich, ein Kader ist von gefühlt 30 Leuten, wo auch jeder irgendwie seine Spielzeiten bekommt. Oder du hast halt dann als A-Jugendlicher die Möglichkeit, Landesliga Nord zu spielen, was auch richtig gut ist. Wenn du aus der U19 Verbandsliga kommst, ist das ja nicht unbedingt eine Pflicht, dann sofort im Männerbereich Fuß zu fassen. Selbst Landesliga wird schon bei den einen oder anderen schwierig zu spielen. Und wenn du da natürlich im eigenen Verein irgendwie die zweite und erste hast, ist das ein toller Mix, also auch ein gutes Vorbild für viele andere Vereine.
Für dich jetzt im Ausschuss auch, Jugend und Nachwuchs, hast du schon immer auch einen Blick gehabt auf Sachsen-Anhalt? Also gibt es da für dich Vereine, die du auch schon immer beobachtet hast, wo du was besonders gut findest, nachahmenswert oder sowas? Oder fängst du jetzt erst an, dich da mehr zu beschäftigen?
Die meisten, also die Vereine in den Verbandsligen im Jugendbereich sind ja relativ oft die gleichen. Es sind 7, 8 Vereine, die DCBA überall Verbandsliga spielen, wo man dann auch oft zu Gast war, egal ob als Jugendtrainer oder 19-Trainer und dann einfach sich mit den Trainern immer mal austauscht. Das war so der normale Weg und jetzt im Jugendausschuss guckt man sicherlich auch nochmal ein bisschen über den Tellerrand hinaus Richtung der Landesligen und wie da der Spielbetrieb organisiert sein muss. So eine Themen wie Norweger Modell, über die man sich dann ja auch unterhalten muss, ob man 1-8 auf dem ganzen Feld spielt oder nicht lieber dann auch, wenn man kann, das Feld verkürzt. Da geht der Blick jetzt noch mehr hin als vielleicht vorher nur in der Trainerrolle.
Und also ist dir da was aufgefallen? Also ist dir ein spezieller Verein aufgefallen oder sowas, die du besonders gut findest oder so?
Ich denke, es gibt in Sachsen recht viele Vereine, die dann in den Verbandsligen das wirklich gut machen. Also ob jetzt dann Arminia mit in Magdeburg vor allem oder aktuell auch Börde wieder mit allen 4 Teams. Und dann in Halle ja Turbine und Halle 96, die da so Aushängeschilder sind. So Dessau, Sandersdorf, die ja Lokständer, die überall die große Rolle spielen und dann bestenfalls auch mal Jungs oben rausbringen. Aber mit den Trainern tauscht man dann sich mal aus und schaut, was die gut machen, was bei uns vielleicht ganz gut läuft.
Ich spiele auch auf die Vereine ganz im Süden an. wo man halt mal auch dann die Angst haben muss, dass da auch Talente quasi den Verband wechseln.
Ich glaube, Weißenfels auch gar nicht so schlecht im Nachwuchs besetzt, ja, oder?
Und Zeitz?
Ich habe Weißenfels spielt gerade nicht mehr überall Verbandsliga. Also das haben sie ein bisschen eingebüßt, A-Jugend und B-Jugend.
Ja.
Das auf jeden Fall, aber ich glaube, C und D bin ich mir gerade unsicher.
Ich finde, da muss man wahrscheinlich als Fußballverband Sachsen-Anhalt muss man vielleicht auch noch Anreize schaffen und Aufmerksamkeit und Wertschätzung nach in diese Vereine und in diese Regionen auch senden, glaube ich, um so ein gewissen, so eine Abwanderung, die wahrscheinlich aber auch wahrscheinlich nicht zu verhindern ist, weil es einfach mit Kindern und örtlicher Gegebenheit
ist. Also ich glaube, das hast du ja tatsächlich über. Ich bin gestern von Wittenberg nach Gentin gefahren.
Und war schön.
Ich musste auch einmal das Bundesland verlassen. Unbewusst.
Ja. Ja,
weil die Straße dann, keine Ahnung, in Wiesenburg Richtung Brandenburg führt. Und wenn ich da diese Kreisstädte oder Dörfer, Gemeinden sehe, da ist das ja genauso. Also ich glaube, ich sag, meine persönliche Meinung jetzt außerhalb des FSA-Kontextes ist, es ist scheißegal, wo der Fußball spielt. Klar ist das für einen Verband wichtig, dass der vielleicht irgendwie eine Mannschaftsstärke erhöht, aber wichtig ist, dass die Jungs und Mädchen und Junioren und keine Ahnung was Fußball spielen. Egal, ob die jetzt im Nachbarort im anderen Land spielen, in einem Landkreis, in einer anderen Stadt. Hauptsache, die bewegen sich und machen Sport und spielen Fußball.
Warum warst denn du da in Niemandsland unterwegs? Also mit allem Respekt gesprochen, hast du wieder wen gesucht, der dich gut findet? Oder?
Nee, ist eine Treppe runter, aber... Heute ist wirklich immer schlecht.
Ich meine, wo kreist du denn rum? Hast du Fuchs und Hase gesucht, die sich, hey, was geht denn, Alter?
Es war gestern schon sehr, also ich wollte erst ein Bild schicken, wir haben über Piesteritz gesprochen, von dem wir auch eine tolle Mail bekommen haben, sprechen wir am Montag drüber.
Liebe Grüße.
Ich war gestern mal Grün-Weiß-Piesteritz.
Stark, ach so.
Und haben uns im KV Wittenberg getroffen.
Kam die Mail die gute von denen, bevor du da warst?
Ja, oder ja, ja, davor.
Okay, dann warte ich mal auf die nächste Mail.
Ich wollte auch noch ein Foto machen vom Dings. Vom Wappen, aber das habe ich nicht mehr geschafft. Und dann sind wir, das gleiche haben wir dann im Jerichoer Land gemacht, in Gentin, oder wie ich sage, in Genten.
Ja.
Und dann war ich gestern 4 Stunden lang auf dem Highway.
Ach du Gott.
Ich habe wirklich Dörfer gesehen aus Sachsen-Anhalt, gerade so im östlichen Bereich.
Weißt du was? Das ist vielleicht jetzt ein billiger Versuch, sich bei den Vereinen lieb Kind zu machen und so. Aber ich glaube, dass man manchmal, bevor man Rahmenspielpläne festlegt, mal 2 Tage durchs Land fahren sollte und selber ausprobieren sollte, wie die Wege sind. Um dann darüber nachzudenken, bei so 50-50 Entscheidungen, weißt du?
Ja.
Um da so mal drüber nachzudenken. Ich versuche immer beide Parteien gleich gut irgendwie da zu betrachten. Und das ist ja eine riesen Herausforderung. Ich glaube aber, dass es auch manchmal helfen könnte, wenn man wirklich weiß, wie sich's hinten bei Zwietracht Dunkelhausen irgendwie anfühlt. Und wie lange das dauert, bis man dann ins Licht kommt, ja, oder so.
Aber der Weg, also bis nach Wittenberg ist ja
entspannt. Gibt es eigentlich einen Ort, der Dunkelhausen heißt? Nicht, dass ich jetzt irgendwen beleidigt habe. Wenn das so ist.
Aber es gibt einen Bukau in Jerichoer Land.
Mhm.
Also ich wohne ja im Stadtteil Bukau in Magdeburg. War erstaunt, dass ein Ort, ein Dorf, eine Gemeinde gibt.
Hast du gleich geklingelt, dass sie sagt, guten Tag, ich wohne
hier. Platz meins.
Oh, Alter. Ja. So, wir kommen mal zurück zu dir, weil Roman, wie ist denn für dich persönlich? Welche Lizenz hast du im Moment?
Die B-Plus-Lizenz.
Wo soll es hingehen?
Dann ist doch deine B frei.
Ignoriere ihn einfach.
Einfach mal schauen, was sich die nächsten Jahre noch so ergibt. Also ich denke mal, eine Lizenzstufe würde ich irgendwann einfach aus Interesse und Weiterbilden nochmal machen wollen, aber ist jetzt gerade heute kein Thema in dem Bereich, wo ich jetzt bin.
Okay. Und so als Trainer, du machst so viel, du bist so viel weiter als andere Menschen in deinem Alter wahrscheinlich, ist das wirklich eine blöde Frage zu gucken, ob du da noch ein perspektivisches Ziel hast für, was weiß ich, Berufstrainer oder sowas?
Es steht heute noch nicht so auf der Agenda.
Was machst du beruflich eigentlich?
Jetzt gerade noch eine Masterarbeit zu Ende schreiben als Werkstudent einfach und bis letztes Jahr Oktober aber noch Vollzeit als Projektingenieur.
Okay. Und was für ein Business?
Im Energiebereich letztes Jahr, so im Thema Umweltschutz.
Stark.
Auch noch schlau.
Na und vor allem gesellschaftlich relevant. Du bist ja auch schon wieder so ein Goldstaub-Typ, nicht schlecht. Wir hatten heute 2,06 Meter und 99 Kilo Goldstaub hier.
Hey, das ist ja nett. Das ist
eine spezielle Frage muss ich noch stellen, Roman. Jetzt bist du ja schon, seitdem du beschrieben hast, seit der C-Jugend irgendwie ambitioniert, Trainer zu werden und spielst ja jetzt auch mit vielen FCM-Nachwuchstrainern zusammen. Hast du nicht mal irgendwie als Idee gehabt, zum FCM zu gehen?
Nachwuchstrainer? Das war in den Jahren immer mal wieder ein bisschen Thema, aber immer wenn das als Herausforderung kam, gab es eigentlich bei Fortuna auch eine coole Rolle. Also ob es dann diese U19 Co-Trainerrolle in der Regionalliga war, die dann mit 21 ja auch sehr herausfordernd war und sehr interessant. Oder dann auch nach den 2 Jahren dann wieder Cheftrainer zu sein. nicht der letzte mit der Meisterschaft und vor allem einer sehr guten Mannschaft in erster Linie, die auch nochmal ein echtes Highlight war. Mal schauen, was dann wieder nächstes Jahr geht mit unseren Jungs. Dieses Jahr ist Aarhus ganz schön zäh bei uns, weil der Kader klein ist und weil auch Spielrecht ab 17, 18 immer eine Rolle spielt. Wie viel Aarhus hat man überhaupt noch und wie ist dann der Lust zum Fußball? Aber auch da sollte es nächstes Jahr wieder spannender werden, diese Rolle.
Ah, jetzt Fachfrage. Bei dir in der Mannschaft spielt auch Tapsoba, oder? Hm? Ist der nur verwandt mit dem Bundesliga-Profi oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, ja, entfernt.
Wie absurd das ist, dass alle immer dieses, es geht immer weiter. Und eine klare Bestätigung haben wir noch nicht bekommen.
Du, das ist das, was ich gesagt habe.
Ich meine ja. Aber hängt das damit zusammen, dass er das blöd findet?
Er darf das wahrscheinlich nicht sagen.
Ich weiß es persönlich von mir. Ich habe ihn einfach auch noch nie gefragt.
Warum nicht?
Weil es kein Thema ist, was mich als Trainer so drängt. Aber du kannst ihn gerne mal fragen. Du musst mal vorbeikommen und dann.
Ja, genau. Nicht nur in
Schießeritz rumhängen. Samstag bei Fortuna gegen Sangerhausen. Sehen wir uns da?
Ich muss eigentlich Dritte spielen, wenn mein Oberschenkel mitmacht.
Schau. Wenn mein Oberschenkel mitmacht.
Ich muss Dritte. Aber
krieg das ein bisschen ist, Magnesium, Diggi.
Aber das ist das. Überleg mal, das musstest du ausschneiden und sagen, okay, leg das bitte über alle Jahrgänge 2000 und, warte, jetzt muss ich rechnen, 2006 bis, keine Ahnung wann, und sag, okay, jetzt hat ihr ein 25-Jähriger gesagt, der 8 Millionen Aufgaben hat, Masterarbeit schreibt, sagt, ich muss am Wochenende Dritte spielen. Das ist Gold wert.
Und der Nachsatz, wenn mein Oberschenkel mitspielt, der hätte sie auch schenken können, weil er sich wahrscheinlich 3 Ibus knallt und dann trotzdem spielt.
So weit wird es nicht kommen.
Wird nicht kommen, wirklich kommen. Nicht kommen. Ich hab übrigens einen unglaublich schönen Ausstieg aus der Sendung, weil Lacqua wird es ja richtig ausgesprochen, oder? Dein Nachname?
Ich würde es nicht so betonen, einfach nur Lacqua.
Lacqua. Weil nämlich, der Roman ist so ein genialer Typ, das hat man jetzt hier in der Sendung. Wenn ihr jetzt erst einsteckt, müsst ihr zurückspulen und euch das normal angucken. Ihr kriegt eine fantastische Auslosung mit und ihr lernt hier wirklich ein absolutes Meisterstückchen an ehrenamtlicher Tätigkeit kennen im jungen Alter. Also eigentlich müsste man ihn auch schon wieder einrahmen und ins Regal stellen, wenn wir ihn nicht überall, wenn wir ihn
nicht. Mal bei Amazon, ob es dann endlich noch Regal also gibt.
Ich habe so ein großes Regal. Und wenn nämlich demnächst Leute bübeln sich auch gerne und sagen, ey, Alter, hast du Lack gesoffen? Und dann sagt man einfach, nein, ich habe mit Lack war gesoffen, weil der cool ist. Der Poet in mir ist, was, wie findest du es? Er findet es auch alles
ehrlich, scheiße. Bitte. Sei bitte ehrlich, der war einfach grundlegend schlecht.
Ja, und das, wenn dann so ein Satz für die Kneipe irgendwie wäre.
Sag ich doch.
Relativ. Ja, hörst du drück drauf.
Vielleicht nicht jetzt. Der Slogan für die Sendung.
Ja. Stefan,
nee. Hau drauf. Genau, der Titel der Sendung, ich habe mit Lack war gesoffen. Nein. Ey, ist doch peinlich. Was musst du machen?
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.